Die heutige Predigt ist natürlich eine Fortsetzung der Auslegung des Matthäusevangeliums. Hier sind wir im Kapitel 12 noch und wir werden lesen aus den Versen 22 bis 29. Matthäus 12, die Verse 22 bis 29. Und das ist das Wort Gottes. Dann wurde ein Besessener zu ihm gebracht, blind und stumm, und er heilte ihn, so dass der Stumme redete und sah. Und es erstaunten die ganzen Volksmengen und sagten: Dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids? Die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten: Dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch den Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Da er aber ihre Gedanken wusste, sprach er zu ihnen: Jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet. Und jede Stadt oder jedes Haus, die mit sich selbst entzweit sind, werden nicht bestehen. Und wenn der Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich selbst entzweit. Wie wird denn sein Reich bestehen? Und wenn ich durch Beelzebul die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Königreich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und dessen Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken bindet? Und dann wird er sein Haus berauben. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort. Wir danken dir, dass du zu uns sprichst in deinem Wort. Und wir wollen dich bitten, dass du uns verstehen lässt, Herr. Schenke uns geöffnete Ohren und geöffnete Augen des Glaubens, dass wir verstehen und hören. Und schenke mir geöffnete Lippen, die deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Jesus tat Wunder, heilte Menschen mit allerlei Krankheiten, um dadurch Zeichen zu setzen. Wir haben uns letzte Woche daran erinnert, dass Matthäus durch seine Berichte besonders hervorhebt, dass Jesus der durch die Propheten angekündigte messianische König ist. Und viele seiner Zeichen, die weisen besonders darauf hin. Viele der Zeichen, die Matthäus eben beschreibt, die weisen besonders darauf hin. Jesus ist der König, der vorausgesagt wurde in den Propheten, der König, der kommen soll. Aber weil die Volksmengen das nur mangelhaft verstanden vorerst, da ermahnte sie Jesus im Abschnitt zuvor, haben wir das auch gelesen, ermahnte er sie manchmal, dass sie ihn noch nicht bekannt machen, weil sie ihn noch nicht in der richtigen Weise verstanden und das dann auch wahrscheinlich falsch bekannt machen würden. Und jetzt haben wir gelesen, dass dieses Zeichen, das er an dem Besessenen, der blind und stumm war, dass dieses Zeichen die Leute doch langsam immer mehr dazu brachte, zu fragen: Ist dieser Mann vielleicht nicht doch der Sohn Davids, der angekündigt ist? Der Sohn Davids, der messianische König. Jesus hatte ein gewaltiges Wunder getan hier. Es ist so ganz kurz beschrieben, aber das ist ein gewaltiges Wunder. Der Mann, den er heilte, der war nicht einfach blind und stumm geboren, sondern seine Blindheit und seine Stummheit waren Symptome, die durch Besessenheit von Dämonen verursacht waren. Und diese Heilung war also damit ein eindeutiges Zeichen der Autorität Jesu, seiner Macht über den Satan und über seine Knechte, die Dämonen. Die Menschen im Volk verstanden das scheinbar so, zumindest ein Teil von ihnen. Und sie konnten sich dem Eindruck immer weniger entziehen, dass Jesus wirklich der prophezeite König des himmlischen Königreiches ist. Die Pharisäer, die mussten das ebenfalls eingestehen, dass dieses Wunder, so wie auch die übrigen Wunder Jesu, nicht mit menschlicher Kraft getan werden konnten. Sie kannten die Wahrheit. Sie kannten ja auch die Schriften, die dies alles voraussagten. Wenn der König kommt, dann wird er an diesen Zeichen zu erkennen sein. Aber das heißt auch, dass ihnen dann die religiöse Führung über das Volk abgenommen würde, den Pharisäern und den Schriftgelehrten, dem Hohen Rat. Das wurde auch vorausgesagt. Und das war für sie, für die Pharisäer, die Wahrheit, die nicht sein durfte. Es gibt manchmal solche Wahrheit, die nicht sein darf, oder? Das erleben wir auch. Und so taten sie das, was alle Menschen tun, die die Herrschaft des Herrn über sich nicht anerkennen wollen. Sie versuchen, die Wahrheit zu unterdrücken oder sie zu verdrehen. Und als sie von diesem Wunder erfahren und sehen, wie das Volk jetzt zunehmend aufmerksam wird, da sagen sie so etwas wie, ja, das mag sein, dass dieser tatsächlich Macht hat über Dämonen, aber das kann nur deshalb sein, weil er mit dem Obersten der Dämonen im Bund steht, einen Deal hat mit ihm sozusagen. Und das sagen sie natürlich, um das Volk zu beschwichtigen, weil sie fürchten, das Volk zu verlieren. Sie sagen es nicht zu Jesus. Sie konfrontieren ihn nicht direkt damit, was sie hier behaupten. Ich bin sicher, dass sie das nicht wagten, weil sie wussten, dass sie in einer offenen Diskussion diese lächerliche Behauptung niemals aufrechterhalten könnten. Jesus, der ihre Gedanken kannte, er rief sie nun heraus. Er fordert sie heraus, noch einmal nachzudenken über das, was sie so in ihrer Dummheit, in ihrer Halbschlauheit behaupten. Wieder denke ich, dass er auch diesmal nicht die Pharisäer zu einer Debatte rief, in der er sie dann mit Argumenten besiegen konnte, einfach um dann Recht zu haben. Es ging ihm nicht so sehr um die Pharisäer, sondern es ging ihm um die Menschen, die anfingen, an ihn zu glauben und die von den Pharisäern so heuchlerisch umworben wurden, von ihm abgezogen werden wollten. Und indem er die Pharisäer nun herausruft und sie öffentlich konfrontiert, bringt er die biblische Wahrheit vor die Menschen. Zuvor in Vers 19, da zitiert Matthäus Jesaja schon einmal, Jesaja, der über Jesus prophezeite, wenn er dann kommt. Er wird nicht streiten, noch schreien, noch wird jemand seine Stimme auf den Straßen hören. Damals hat Jesus sich dann zurückgezogen aus der Öffentlichkeit. Aber jetzt, wo die Gefahr besteht, dass das Volk den Lügen der falschen Lehrer Israels auf den Leim geht und glaubt und dabei Schaden nimmt, da steht der Herr für sie auf. So ist es manchmal nötig, dass wir nicht sagen, wer bin ich denn, dass ich behaupten könnte, ich sei im Recht? Wenn der Glaube des Volkes Gottes in Gefahr ist und Schaden nehmen könnte, dann muss man die Irrlehrer und ihre falschen Behauptungen bloßstellen. Jesus tut dies jetzt, indem er den Pharisäern drei Antworten gibt. Die ersten zwei Antworten sind dazu da, um ihre Argumentation ad absurdum zu führen. Und eine dritte Antwort, die erklärt, was sein Zeichen der Dämonenaustreibung tatsächlich bedeutet. Zuerst zeigt Jesus den Pharisäern, dass sie nicht verstanden haben, wie das Reich des Satans dem Königreich der Himmel gegenübersteht. Der Feind Gottes ist überaus böse, aber er ist nicht dumm. Er befehligt eine gewaltige Armee von Dämonen, die alle in eine Richtung streben müssen, unter seinem Befehl, Gottes Schöpfung zu zerstören und die Menschen von Christus fernzuhalten. Das ist das, was die dämonische Armee tut. Sie werden darin nicht gegeneinander kämpfen. Es ist absurd zu glauben, dass der Satan einen seiner Knechte freistellen würde, um seinem größten Feind zu helfen, ihn siegreich anzugreifen. Auf so eine Idee konnten die Pharisäer nur kommen, weil sie verzweifelt nach Möglichkeiten suchten, die offensichtliche Wahrheit zu unterdrücken. Für sie gilt das Wort des Apostels, indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Und dann stellt der Herr den Pharisäern eine rhetorische Frage, die ebenfalls die Dummheit ihrer Argumentation offenbart. Wenn ich, so sagt der Herr, wenn ich die Dämonen mit Hilfe des Obersten der Dämonen austreiben würde, mit wessen Hilfe tun denn eure Söhne das? Mit den Söhnen der Pharisäer sind ihre Schüler gemeint oder ihre Jünger. Es ist dasselbe, wie wenn in der Bibel geredet wird von Söhnen der Propheten. Das sind die Schüler, die Jünger der Propheten, die von ihnen lernen und die dann gelehrt werden, um dann dasselbe zu tun, wie sie tun. Also die Söhne der Pharisäer, das sind nicht leibliche Söhne, sondern das sind Schüler, Studenten. Die Schulen der Pharisäer unterhielten auch Männer in dieser Zeit, die Dämonen austrieben oder das versuchten. Wir können etwa an solche denken, wie wir in Apostelgeschichte 19 lesen. Da waren die sieben Söhne des hohen Priesters Skevas, die versuchten da auch Dämonen auszutreiben. Und es kann sein, dass Gott es manchmal schenkte, dass diese Söhne der Pharisäer, Schüler der Pharisäer, hier und da erfolgreich waren. Das wissen wir nicht wirklich. Auf jeden Fall, wenn sie Dämonen tatsächlich austreiben konnten, dann war das ein klares Zeichen, dass das durch Gottes Kraft geschah. Und die Pharisäer hielten das so, das zu glauben. Das ist etwas, was nur durch Gottes Kraft geschehen kann. Und die Pharisäer waren wohl davon überzeugt, dass das so war bei den Söhnen, bei ihren Schülern. Und wenn nun Jesus Dämonen austreiben konnte, nicht durch aufwendige Rituale, so wie die Pharisäerschüler das jeweils taten, sondern nur durch ein Wort, dann tut er das mit Hilfe einer Macht, die mindestens so groß ist wie die der Pharisäerschüler. Und die Pharisäer stecken nun hier in einem ziemlichen Dilemma, oder nicht? Mit ihrer Argumentation. Wenn sie aufrechterhalten wollen, dass Jesus mit Hilfe des Teufels Dämonen austreibt, dann müssten sie über ihre Schüler dasselbe sagen. Und daraufhin können sie keine vernünftige Antwort geben. Das tun sie auch nicht. Noch einmal ist ihre Halbschlauheit bloßgestellt. Jetzt, nachdem Jesus zeigte, wie absurd die Behauptungen der Pharisäer sind, da zeigt er die einzige Variante, die noch übrig bleibt, die einzige Möglichkeit, die übrig bleibt. Im vorigen Abschnitt, in Vers 18, da haben wir ja gelesen, wie das Zitat von Jesaja, der offenbart, was Gott über Jesus sagt. Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat, ich werde meinen Geist auf ihn legen. Das ist der Geist Gottes, der das Wirken Jesu, des Sohnes Gottes, des Gottmenschen bestätigt. Es ist der Geist Gottes, der Jesus, den Knecht Gottes, erfüllte, damit er seinen Dienst in der Kraft Gottes tut. Und darauf bezieht sich der Herr nun. Er sagt, ich treibe nicht durch den Beelzebul die Dämonen aus, sondern durch den Geist Gottes. Und das ist das eindeutige Zeichen dafür, dass der König, dass das Königreich Gottes zu euch gekommen ist. Das müsst ihr daran erkennen. Jesus erklärt damit auch implizit, also inbegriffen, dass das Königreich durch einen Kampf herbeigeführt wird. Es kommt nicht herbei, indem lediglich er und eine Armee von Lehrern eine soziale Reform herbeiführen, verkündigen. Das Königreich Gottes und das Königreich der Himmel, es ist das Gleiche, das wird aufgerichtet, indem die widergöttlichen Mächte bekämpft, besiegt und beseitigt werden. Es gibt keine Macht, die der Macht des Erlösers und seines Evangeliums widerstehen kann. Jesus demonstriert das mit seiner nächsten Aussage. Er weist dazu wieder auf das Wort Gottes hin, den Propheten Jesaja. Diesmal zitiert er aus Kapitel 49. Kapitel 49, Vers 24 und 25. Da heißt es, kann man einem Helden die Beute nehmen oder kann der Gefangene eines Gewaltigen entkommen? Ja, so spricht der Herr. Auch der Gefangene des Helden wird ihm genommen und die Beute des Gewaltigen wird entkommen. Und wenn er nun die Frage stellt, unser Herr, wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und sein Haus berauben, wenn er nicht zuerst den Starken bindet, fesselt, dann zeigt er, dass dieses Wort Gottes sich jetzt erfüllt. Wenn er durch den Geist Gottes die Dämonen austreibt. Wenn ihr seht, wie der Starke beraubt wird, wenn ihm seine Gefangenen aus der Hand gerissen werden, dann wisst ihr, dass er besiegt und gebunden ist. Das ist der gegenwärtige Zustand des Satans. Und damit ist klar, dass das Königreich jetzt und hier angebrochen ist. Es ist eine gewaltige Sache, die der Herr hier offenbart. Es ist nicht nur ein Mensch, der hier von seinem schweren Leiden befreit wird, Blindheit, Stummheit, was an sich schon ein gewaltiges Wunder ist. Ein Menschenleben wird wiederhergestellt. Aber dieser Mensch wird auch gebraucht, um die Herrlichkeit Christi in seinem Evangelium zu offenbaren. Das Königreich der Himmel ist zu euch gekommen. Es ist in Jesus, dem Sohn Davids, dem Christus, gekommen. Ab jetzt wird das Haus des Starken, das Reich der Finsternis, geplündert. Einer um den anderen seiner Gefangenen werden befreit. Und das sollen die Volksmengen um Jesus erkennen. Und das sollen wir erkennen. Von dem Moment an, in dem Jesus in diese Welt kam, war der Satan geliefert. Und als Jesus am Kreuz die Strafe für die Sünden aller Erwählten trug, als er ausrief, es ist vollbracht, da hat er diesen Sieg vollbracht. Aber zuerst, als er zuerst gekommen war, hat er nur angefangen, dies zeichenhaft zu demonstrieren. Und seit er auferstanden ist und aufgefahren zur Rechten des Vaters, fährt er damit fort, die Gefangenen des Satans zu befreien. Diese Gefangenen, das sind nicht allein Besessene, wie dieser Mann, der blind und taub war, wegen seiner Besessenheit. Jeder Mensch, der von Natur aus in der Sünde lebt, ist ein Sklave der Sünde, sagt der Herr in Johannes 8. Ein Gefangener des Starken, bildhaft ausgedrückt. Der Herr ist weiterhin damit beschäftigt, diese Gefangenen zu befreien. Er tut das jetzt. Er fährt damit weiter, bis alle Erwählten befreit und ins Königreich gesammelt sind. Und wie tut er das? Nicht etwa dadurch, dass seine Jünger, Pastoren, Evangelisten und Gläubigen umhergehen und Dämonen austreiben. Jedenfalls nicht auf die Weise, wie der Herr es zeichenhaft getan hatte und seine Apostel nach ihm. Nein, es geschieht dadurch, dass das Evangelium des Königreichs verkündet wird in aller Welt. Seine Boten gehen hinaus in die ganze Welt und verkündigen den Sieg Jesu. Und sie predigen, das Königreich der Himmel ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Wir verkündigen die Wahrheit Gottes und wie Jesus sagte, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Während wir die Wahrheit des Evangeliums bekannt machen, wirkt der König des Himmelreichs im Verborgenen noch. Er treibt die Mächte der Finsternis aus. Er reißt ihre Gefangenen aus ihren Klauen. Und das sieht man nicht mit leiblichen Augen. Aber das ist die Realität, die geschieht, die jetzt geschieht, in der ganzen Welt. Was Jesus vorausgesagt hat, das sehen wir, wie es sich heute erfüllt. Es ist der Kampf zwischen Licht und Finsternis, dessen Ausgang entschieden ist, bereits entschieden. In einer Vision bekommt der Apostel Johannes diese Realität gezeigt, die jetzt geschieht. Was Jesaja vorausgesagt hat in Kapitel 49 und was der Herr Jesus in Matthäus 12 sagt und an anderen Stellen im Evangelium, das sehen wir dort in der Johannes-Offenbarung, wie es sich eben heute erfüllt in diesem Bild. Es ist wieder das Bild des gebundenen Starken in Offenbarung 20. Denen, die gestern an der Konferenz dabei waren, denen kommt das jetzt ganz bekannt vor. Johannes schreibt über diese Vision in Kapitel 20 der Offenbarung, und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist. Und er band ihn, er fesselte ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nationen verführen kann. Das ist es, was jetzt passiert. Bis die 1000 Jahre, diese symbolische Zahl für diese lange Zeit, in der die Mission in der Welt durchgeführt wird, bis die Mission abgeschlossen ist und alle Erwählten gesammelt sind, ist der Satan gebunden, der Starke ist gebunden, gefesselt. Er kann nicht zurückhalten, dass das Evangelium zu denen kommt und die befreit, die gebunden waren, die durch den Herrn erwählt sind und jetzt befreit werden. Der, seit der Starke gebunden ist, kann er nicht mehr die Nationen verführen. Er kann nicht mehr ihre Augen blenden und die Wahrheit des Evangeliums nicht mehr verbergen, sondern wie wir auch bei Matthäus letzte Woche gelesen haben, ab Vers 18, Gottes Geist ist auf ihn gelegt, damit er den Nationen das Recht verkündet. Er wird das Recht hinausführen zum Sieg. Auf seinen Namen werden die Nationen hoffen. Und das ist eine gewaltige Verheißung für die Mission. Das Königreich wird weiter wachsen, weil dem Starken seine Gefangenen geraubt werden. Und es ist keine Frage, ob das gelingen wird. Wo Jesaja erklärt, wie der Knecht Gottes die Rettung seines Volkes vollbringt, da sagt er auch in Jesaja 53, und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Es gibt keinen Zweifel daran. Paulus schreibt in Epheser 1, Vers 11, und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Das muss und wird uns auch ermutigen, an diesem siegreichen Kampf teilzunehmen. Wir kämpfen diesen guten Kampf des Glaubens an der Seite des Siegers. Das muss uns bewusst sein. Er hat den Starken bereits gebunden. Er hat keine Möglichkeit, die Rettung der erwählten Seelen zu verhindern. Er hat noch sein Lügenmaul, durch das er mit Lügen uns zu entmutigen versucht. Das ist seine einzige Waffe, die ihm noch bleibt. Die Lüge, falsche Lehren. Aber der Herr hat uns mit Waffen des Lichts versorgt. Wir sollen sie anziehen und gebrauchen, sagt er. Auch im Epheserbrief in Kapitel 6. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt, feststehen könnt. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Bei all dem ergreift den Schild des Glaubens, damit ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich, damit mir Rede verliehen wird, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Lasst uns dafür kämpfen, dass Gottes Wahrheit in alle Welt verbreitet wird. Die Wahrheit, die frei macht und die rettet aus den Klauen der Mächte der Finsternis. Amen.